Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kundalini ist der Rockstar unter den Yoga-Stilen. Glitzernd, skandalumwittert und voller Fragen. Warum laufen zum Beispiel alle mit einem Turban rum wie beim Friseur? Höchste Zeit, sich mal ein paar Yoga-Traditionen genauer anzusehen. Und wir starten diese lockere Serie mit der Magie des Kundalini-Yoga. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche mit Madhavi Gümos, Kundalini-Lehrerin, Podcasterin und Autorin, über eben jene Turbane, warum Weiß die berühmte Aura stärkt, warum Lehrerinnen nicht mit ihren Privatschülerinnen schlafen sollten und warum sie keinen Kaffee mit ihren Schülerinnen trinken. Plus 3 Top-Tipps von Madhavi gegen den Winterblues.
Kenn dich noch, da hast du, glaube ich, noch ein bisschen, da hast du dich gerade von Anusara verabschiedet und jetzt machst du Kundalini schon so viele Jahre. Wie bist du da mit Kundalini in Verbindung gekommen? Wie hast du dich in Kundalini verliebt?
Ich habe Kundalini-Yoga gemacht, angefangen. Meine erste Kundalini-Yoga-Stunde hatte ich, wie alt bin ich jetzt? Ich kann nicht zurückrechnen, aber da war ich 9 tatsächlich. Ich habe mit 9 meine erste Kundalini-Yoga-Stunde gemacht bei meiner Freundin. Die Mutter hat super puristisch gelebt, war ein super Yogi Bhajan-Anhänger und war eine super unsympathische Frau, aber die hat gute Stunden gemacht. Ich fand es natürlich komisch und aber die hatte immer ganz cool. Danach gab es immer, fand ich richtig toll, so Reiscrisp, aber so, also gepoppter Reis schmeckt nach nichts, fand ich aber geil. Also die hat auch wirklich Süßigkeiten gehabt, das war gepoppter Reis, der nach nichts geschmeckt hat, fand ich mega, war voll mein Ding. Hat eigentlich nur ein Bett gehabt und ein Bild an der Wand, das war's und war super strange. Aber die hat halt immer Kundalini-Yoga zu Hause unterrichtet und da bin ich dann ab und zu mal rein, so, aber auch natürlich, was macht eine 9-Jährige so oder mit 12 dann auch. Also ich habe das da eine Zeit lang gemacht und dann habe ich sehr viele LehrerInnen gehabt irgendwie, die ich dann, also ich fand die Hamburger Kundalini-Yoga-Szene hat mich jetzt nicht so inspiriert, fand ich jetzt nicht so geil. Die waren, das war alles so, aber die waren irgendwie so hell. Und das hat mich gefreut. Und dann war es dann irgendwie, als Sanyasin war es dann, dann haben die so weißes Tantra gemacht, und das war alles irgendwie mega spannend und die waren immer so schön und die haben so gestrahlt und das fand ich ganz mega. Und habe dann Kundalini-Yoga gemacht und dann habe ich sehr lange Hatha-Yoga unterrichtet und es hat, ne, in den Jahren, das hat mir einfach Spaß gemacht und es war toll. Und habe dann wieder ziemlich lange 18, 19 Kundalini-Yoga gemacht und dann irgendwann bin ich da wieder weg. Es ist so eine Hassliebe, so immer mit den LehrerInnen hing das so zusammen und ich fand es dann auch so ein bisschen, ich mag es halt nicht, wenn es so super dogmatisch wird. So, das fand ich dann irgendwie so nicht so geil. Und dann irgendwie vor ein paar Jahren bin ich dann wieder dazugekommen und habe dann einfach gemerkt, okay, that's it. So, da jetzt aber volle Kanne rein, aber das ist dann auch irgendwie so entstanden so und habe viel mit Guru Jagat gemacht und auch natürlich auch noch mit Panch Nishan und mit ganz vielen Lehrern und in L.A. habe ich halt meine Lehrer wie Tesh und einige Harichi waren natürlich und diese ganzen Leute und Guru Singh, ja, ich war aber echt bei allen guten LehrerInnen, würde ich mal sagen, also für meine Verhältnisse und bin da auch immer noch. Und was ich halt merke, ist, dass es halt ein Weg ist, der super schnell funktioniert. Also wenn ich merke, mir geht's nicht gut, ich bin super sauer, wütend, habe ich in 3 Minuten, kann ich komplett mich verändern mit einer Atemübung. Ja? Oder ich habe irgendwie, also für mich ist es so, Kundalini-Yoga ist für alle, aber nicht für jeden. Und das ist halt, ich glaube, dass Kundalini-Yoga tatsächlich für diejenigen sind, die wirklich tiefer gehen wollen. Zumindest verlange ich das von meinen SchülerInnen, wir gehen tief. Ja, und das ist etwas, wo viele halt manchmal denken, oh nee, das ist anstrengend und es tut weh, den Arm so lange hochzuhalten. Und man findet, man sollte Kundalini-Yoga generell öfter machen. Ja, jede Stunde ist anders, jedes Thema ist anders. Und für mich ist es wirklich so, das berührt mein Herz. Ich komme in meiner Transformation enorm voran. Ich hatte natürlich auch eine Mega-Lehrerin, und die jetzt verstorben ist im August. Und habe mit der einfach auch super enges Verhältnis gehabt und habe meine Lehrer noch in L.A. Und da bin ich halt auch viel deswegen, weil es für mich wichtig ist, mit meinen Lehrern zusammen zu sein, auch wenn es natürlich nicht gut ist, zu fliegen. Und das zu machen, das ist natürlich nicht gut. Ja, also für mich ist es einfach ein unglaublicher Weg der Transformation, den ich natürlich auch an mir sehe, an vielen anderen sehe. Es ist sehr, sehr großartig, um das Nervensystem zu stärken und auch diesen Druck dieser Zeit einfach ein Werkzeug zu haben oder Werkzeuge, um einfach die 10 Körper, die wir haben, wirklich zu bewegen. Ja, wir arbeiten natürlich sehr ganzheitlich und das sind ja, wir arbeiten, machen nicht nur eine Kriya. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wir mal, Ashtanga-Yoga ist eine Kriya, ja, und dann gibt es mehrere Sets, 3 oder 4, keine Ahnung, wie viel es gibt im Ashtanga. Und du kannst halt im Kundalini-Yoga wirklich sagen, ich möchte jetzt daran arbeiten, ne? Ich möchte meine Bogenlinie verändern, ich möchte meine Aura stärken und arbeite da intensiv dran, oder ich möchte meinen neutralen Verstand mehr kräftigen, so dass ich einfach nicht in alles immer reagiere und ständig nur negativ positiv bin, oder ich möchte tatsächlich meinen physischen Körper stärken, ne? Den 5. Körper. Wir arbeiten super ganzheitlich, was wir im Yoga generell machen, aber Kundalini-Yoga ist ganzes System für sich, ja.
Das war jetzt schon eine Menge Information. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass im Kundalini-Yoga, anders als die 5 Yoga-Körper, die wir geläufig kennen, dass Kundalini-Yogis von 10 Körpern ausgehen. Aber sag noch mal.
Vielleicht sogar 11, ne? Also da ist noch mal, ja, genau.
Sag noch mal, ganz banal, wenn ich das fragen darf, warum tragen alle weiß und warum so oft ein Turban?
Das ist total lustig, weil neulich hat jemand, meine Lehrerin Guru Jagat, es war ganz spannend, dass irgendwo, die wurde ja super lange gemobbt und es war einfach super, super schlimm. Und dann hat eine irgendwie online geschrieben, ja, und dann hat sie immer gesagt, man muss weiß tragen und Turban tragen. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, bei wem du warst, aber mit Sicherheit nicht bei ihr, weil die Sache ist die, wir können anziehen, was wir wollen. Wir können machen, was wir wollen. Und das ist das. Ich möchte die Leute zum Yoga bringen. Und wenn sie im Schlafanzug kommen, ja, ist mir wurscht. Die können auch nackig sein, dann sollen sie ihre Kamera zu ausmachen. Ja, irgendwie ist mir ganz egal. Hauptsache, sie kommen zum Yoga. Und man kann natürlich, ich persönlich mag gerne weiß. Das habe ich bei Osho schon immer getragen. Also ne, weiß ist einfach großartig. Ich mag aber auch schwarz. Wenn man das trägt, dass man sagt, verstärkt die Aura. Ja, es verstärkt, vergrößert die Aura, aber es ist schnurzpiepegal. Ja, es ist wichtig, dass wir das Yoga in die Welt bringen und es ist total egal, was ihr anzieht. Ihr könnt kommen, wie ihr wollt. Und das hat sie auch immer gesagt. Und ein Turban ist tatsächlich so, es schützt tatsächlich das Kronenchakra. Ich zum Beispiel, wenn ich meine Bücher geschrieben habe, habe immer eine Mütze auf. Ich trage super viel Turban und ich finde es auch total schick. Ja, ich liebe Turban tragen. Ich habe so viele Turbane und ich trage eigentlich auch fast den ganzen Tag Turban zu Hause, weil es einfach, ich habe das Gefühl, ich bin mega fokussiert. Und das Schöne ist, du musst dich auch nicht um deine Frisur kümmern. Für es hat einen natürlich noch einen guten Nebeneffekt. Das hat eigentlich, also es hat nichts Religiöses, null Religiöses. Wenn wir Kundalini-Yoga, letztendlich ist eine Technologie, hat null mit Religion zu tun. Natürlich gibt es vieles, natürlich sehr Sikh angehaucht. Es gibt viele amerikanische Sikhs. Ich persönlich finde Sikhismus, finde das einfach eine unglaublich tolle Religion. Ich persönlich gehöre keiner Religion an. Ich bin super frei von jeglichen. Aber ich hole mir natürlich aus den Religionen. Ich bin super verankert darin. Ich kann, ne, also ich meine, ich habe Indologie studiert, ich habe Sanskrit studiert, ich habe die altindische Geschichte, ich weiß viel mehr über alles, das, was in Indien passiert ist und den ganzen Schriften als in der Bibel, habe ich keine Ahnung von. Und da muss man halt gucken, ja, was bewegt einen, was interessiert einen und da reingehen. Aber das Weiß und der Turban ist einfach jeder, wie er mag, ja.
Mhm. Wieso diese Wiederholung? Warum muss man alles immer gefühltermaßen 17 Minuten machen?
Du, das hat ja verschiedene 17 Minuten. Es gibt, glaube ich, nicht so 17 Minuten. Es gibt natürlich Kriyas. Aber natürlich hat es verschiedene Bedeutungen. Wenn ich jetzt 3 Minuten was mache, dann verändert das, sagen wir mal, wenn ich jetzt 5 Minuten eine Kriya mache, das kann die Neuronen verändern, es kann einfach, es hat für 11 Minuten, das kann das und das verändern, das und das verändern, da gibt es eine ganze Liste, die ich dir jetzt runterplappern könnte, was es macht, ja, und natürlich geht es auch mit den 40 Tagen, das ist ganz spannend, manche sagen, oh, ich habe jetzt 40 Tage das gemacht und das ist so ein bisschen so, und dann, ja, hörst du dann auf? Das ist so ein bisschen so, als würdest du ein Fundament für dein Haus legen und sagen, oh, jetzt habe ich das Fundament gelegt, jetzt baue ich aber nicht weiter. Ja, also, und dann macht man 100 Tage, ja, so what? Mach es 1000 Tage. Wenn du 1000 Tage gemacht hast, machst du nochmal 1000 Tage. Also, die Sache ist die, es gibt über 8000 Kriyas und Meditationen im Kundalini-Yoga. Die Sache ist die, je weniger man macht, desto besser. Wenn ich was gefunden habe für mich, sagen wir mal, ich habe 3 Übungen, dann mache ich die. Ja, ich muss nicht jeden Tag was Neues, nicht jeden Tag irgendwie fancy was Neues machen. Ich bleibe einfach, ich mache 3 Minuten Katze Kuh, dann mache ich Ego Eradicator, Addiction Meditation. Das war das, was ich von sagen wollte. Dann habe ich vielleicht 9 Minuten. Ich muss ja auch immer gucken, wie viel Zeit habe ich? Habe ich 6 Minuten? Okay, dann mache ich Katze Kuh. Das bewegt schon alles in mir. Das bewegt, das hält jung, das hält die Chakren am Laufen. Das ist, dass die Tattvas werden in Einklang gebracht. Und es hält jung, habe ich schon gesagt. Das ist sehr wichtig für viele. und dann mache ich eine Atemübung. Und dann habe ich 6 Minuten gemacht. Und dann gehe ich ganz anders in den Tag. Ja, das ist einfach, je simpler wir sind, desto besser. Und natürlich ist es ganz gut, immer zu gucken, wie viel Zeit habe ich. Und viele Übungen sind natürlich zum Beispiel Fists of Anger. Ja, macht man nicht länger als 3 Minuten. Ja, das ist ganz wichtig. Man kann es öfters am Tag machen. Man muss immer gucken, wie ist die Kriya angeordnet. Und natürlich gibt es Kriyas, die nur eine Kriya haben. Dann gibt es ein Set, die verschiedene Übungen haben. Darin können auch verschiedene Kriyas sein. Und alles zusammen kann eine Kriya sein. Ist hochkomplex und gar nicht so easy, weil manche Leute immer denken so, oh, Kundalini-Yogis, ne? Das ist ein wirklich sehr komplexe Sache. Und trotzdem kann man so simpel wie möglich sein und sagen, ich mache 2 Übungen, die bringen mir super viel und das macht Spaß und das war's.
Was sind Fists of Anger?
Ja, super, ne? Fists of Anger sollte man jeden Tag machen in dieser Zeit. Und zwar nimmst du den Daumen zum Merkurhügel. Das ist der Merkurfinger, ja. Und dann machst du Fäustchen.
Kleinen Finger nehme ich
den. Ja? Und dann machst du in großen Kreisen die Fäuste über den Kopf und atmest ganz kraftvoll durch den Mund ein und aus. Feueratmung. Ja, bewegst den Bauch, kraftvolle, rhythmische Feueratmung. Das hilft dabei wirklich Wut abzubauen, Kraft, weil man kann auch, es gibt wenig Kriyas, wo man sagt, so, jetzt arbeite ich direkt an was, weil es arbeitet sowieso, aber hier kann man sagen, ich will jetzt, keine Ahnung, meine Schwiegermutter ist so eine, keine Ahnung was, und die hat mich so auf die Palme gebracht und jetzt arbeite ich damit und lasse das los und am Ende muss ich natürlich das nochmal auflösen und dann stelle ich mir vor, ich bin ein ganz harmonisches Wesen, natürlich in Licht gehüllt. Ich persönlich finde es immer ganz gut, die Sprache so zu halten, dass sie verständlich ist. Deswegen kann ich auch so mit so Jesus-Sprache nicht so viel anfangen, aber das ist die Übung und die ist großartig, sollten wir jeden Tag machen, kann ich jedem empfehlen.
Yogi Bhajan wurde 1929 als Harbhaya Singh Puri im Norden Indiens geboren. Als Yogi Bhajan exportierte er 1968 Kundalini-Yoga in den Westen. Schaut euch mal auf YouTube die Videos von Woodstock an, wo die Festivalbesucher Atemübungen gemacht haben.
The Kundalini nerve is called the nerve of awareness. You can't dissect it. It's a current that runs up the center of your spine. I don't know if any of you have ever sat down and crossed your legs and smoked DMT and watched what happens, but What happens to me is this big thing goes up my spine and flashes in my brain, right? Well, apparently that's what is going to happen if I do this stuff and learn it. It takes years, I guess, but...
Der Kundalini-Nerv wird der Nerv des Bewusstseins genannt. Du kannst ihn nicht sezieren, es ist so eine Art Strom, der entlang deines Rückgrats läuft. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal im Schneidersitz da saß und DMT, also Halluzinogene, geraucht hat. Bei mir schießt das dann in den Körper und flasht mein Hirn. Und offenbar passiert dasselbe, wenn ich diese Atemübungen mache. Yogi Bhajan gründete schon bald die Healthy, Happy, Holy Organization 3HO, also 3HO, die heute in mehr als 30 Ländern vertreten ist. Dazu gehören zahlreiche For-Profit- und Non-Profit-Unternehmen, unter anderem der bekannte Yogi-Tee. Lange nachdem Yogi Bhajan 2004 verstarb, meldete sich eine Frau zu Wort, Pamela Dyson, die ehemalige Sekretärin von Yogi Bhajan. Ende 2019 veröffentlichte sie ihr Buch Premka, White Bird in a Golden Cage, weißer Vogel in einem goldenen Käfig, das mit der Geschichte einer Abtreibung beginnt, der Abtreibung von Yogi Bhajans Kind. Die Siri Singh Sahib Corporation, SSSC, die Dachorganisation aller auf Yogi Bhajan begründeten Organisationen, reagierte sofort. Sie beauftragte eine unabhängige Untersuchung. Die Verantwortung dafür übertrugen sie einer Organisation, die An Olive Branch heißt und sich mit ethischem Fehlverhalten in spirituellen Gemeinschaften auseinandersetzt. Der Bericht enthüllte sexuellen und spirituellen Missbrauch. Und so wie es aussieht, versuchte niemand, dieses krasse Fehlverhalten von Yogi Bhajan zu verschleiern oder gar zu verteidigen. Folge der Lehre und nicht dem Lehrer scheint seitdem das Credo in der Kundalini-Welt zu sein.
Du willst ausdrücklich nicht über die Skandale sprechen, die es in der Kundalini-Szene gibt, wie in jeder Tradition im Übrigen. Also egal, ob du John Friend nimmst oder Bikram oder die Geschichten, die es über Yogi Bhajan gibt. Was ich dich aber fragen will, denn du hast ein paar deiner Gurus jetzt schon erwähnt oder LehrerInnen, Guru Jagat, die eben letztes Jahr gestorben ist. Warum gibt es diese Skandale und wie schützt du dich selbst? Du bist selbst Lehrerin und für viele Guru. Wie schützt du dich selbst?
Ich bin kein Guru, also wirklich. Wie ich mich schütze? Also die Sache ist die, es ist ein heikles Thema. Ja, ich meine, wir haben es jetzt auch letztes Jahr mit Shivananda erlebt. Und ich kann dir sagen, letztendlich in erster Linie glaube ich immer Opfern. Ja, das ist einfach das, was ich sage. Aber ich kann auch sagen, ich war nicht dabei. Ja, Yogi Bhajan war in dem Sinne nie mein Lehrer. Und die Lehrer, die ich habe, die sind fantastisch. Und was ich brauche mich eigentlich nicht zu schützen. Also ich bin früher in Indien nachts rumgelaufen. Mir ist halt nie was passiert, weil ich mit Sicherheit Glück hatte, weil ich habe natürlich auch dumme Sachen gemacht. Ich meine, wer läuft um 5 Uhr nachts zur Meditation allein durch Indien? Aber die Sache ist die, dass es ganz, ganz viel Leid gibt und ganz, ganz viel Leid kreiert wurde. Und es gibt keine Religion, es gibt keine Yoga-Richtung, die das nicht hat. Ja, Patabi Joyce, alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Und ich habe lange in Indien gelebt und weiß auch, wie das da so läuft. Und ich selber habe auch einiges miterlebt, auch wie diese Yoga-Leute, die einfach auch Yoga-Lehrer, speziell Yoga-Lehrer, aber auch Yoga-Lehrerinnen, die einfach ihre Grenzen überschritten haben und einfach echt krasse Sachen gemacht haben. Und das darf man nicht einfach so runterschwappen. Ich habe viel ja auch darüber gesprochen und geschrieben und ich habe Leute, die mich anschreiben und sagen, hier in Berlin ist ein Yogalehrer, der macht das und das und das und da ist das und das und wir beide wissen auch, dass es Yogalehrer gibt. Brauchen wir gar nicht groß drüber reden, aber die einfach immer ihre Grenzen überschreiten und einfach Scheiße bauen und das ist nicht in Ordnung. Und ich persönlich versuche das natürlich zu handeln irgendwie. Ich weiß, was das Kundalini-Yoga mir bringt. Ich weiß, was es mir gibt. Und dann sagen Leute, ja, man kann das nicht teilen, dies und das. Man kann es nicht irgendwie. Ja, dann dürfen aber alle gar kein Yoga mehr machen. Sollten Yoga sofort alle aufhören. So, ja, das ist einfach. Und ich persönlich gucke nach vorne und kann einfach nur sagen, was ich für eine Lehrerin bin. Ja, ich bin eine Lehrerin mit Integrität. Ich, wer mich kennt als Yogalehrerin, ich habe mit meinen SchülerInnen kein enges Verhältnis und trotzdem ein enges Verhältnis. Ja, also wir sind sehr nah und nicht nah, weil ich halte immer einen gewissen Abstand. Das ist für mich total wichtig. Ich würde nie auf die Idee kommen, mit einer Yogalehrerin, mit einer Schülerin oder so, generell Kaffee trinken zu gehen. Das mache ich einfach nicht. Und es gibt viele, die das machen. Und da fängt das schon an für mich. Ja, da fängt auch oft Manipulation an. Und ich kenne das auch aus meinem, ich hatte auch Lehrer in Hamburg, die einfach so manipulativ waren. Und auch in meiner Ausbildung, wo ich gemerkt habe, wow, ja, die können so viel Schaden anrichten. Ich selber habe das auch erlebt an mir selbst, wo ich dann jahrelang dachte so, okay, das muss ich erstmal verarbeiten. Und ich glaube grundsätzlich immer den Menschen. Und dann muss man halt gucken, wie geht man da selber mit um. Und ja, ich kann dir die Lösung nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe und einfach mir Dinge auch in gewissermaßen anders wünsche oder anders gewünscht hätte. Und trotzdem aber auch, wenn ich jetzt Yogi Bhajan sehe, Yogi Bhajan als Lehrer, ich meine, ich weiß noch, ich wurde in Hamburg, als er dann nach Hamburg kam, hieß es, komm mit, komm mit. Und ich hatte aber nie, ich meine, ich war ja bei vielen Lehrern, ich meine in den 90ern, 80ern, aber es hat mich da gar nicht so hingezogen. Ich hatte auch so einen großen Respekt oder vielleicht auch ein bisschen Angst. Ich meine, war ja sehr jung. Es hat mich nicht so hingezogen. Und auch wenn ich jetzt, ich finde, er hat ganz, ganz viel Großartiges geleistet. Und manchmal, wenn ich so Lecture höre, denke ich so, sag mal, hast du einen Knall? Ja, so. Und ich kann das ganz gut teilen. So. Und sehe halt das Kundalini-Yoga und sehe die Lehre und sehe das, und kann das ganz gut, ja, trennen ist vielleicht ein doofes Wort, weil trennen wird ja auch immer auseinandergenommen, aber ich finde, es ist gut, dass ganz viel Bewusstsein drauf gelenkt wird auf alles, was an Manipulation ist, passiert viel Manipulation, deswegen halte ich mich ja so bedeckt mit Schülern, dass ich einfach einen guten, gesunden Abstand habe. Ich glaube, das ist immer wichtig und auch, ich finde es auch, es gibt auch, ich kenne auch Frauen, die mit ihren Privatschülern ins Bett gehen. Ja, und da das könnten wir auch alle mal aufschreiben. Ja, alle, die den Finger zeigen, wir können euch mit Sicherheit 2, 3 eurer Lehrer nennen, die genau das Gleiche machen. Und das ist nicht geil. Ja, aber letztendlich ist es dann meine Entscheidung, gehe ich da weiterhin oder nicht. So.
Das hast du doch jetzt sehr gut beantwortet. Das sind eigentlich alle Fragen, die ich dir noch stellen wollte, auch beantwortet. Du hast gesagt, wir brauchen eine Aufklärung, eine Transparenz, eine Reflexion, eine kritische Selbstreflexion auch. Und gleichzeitig höre ich auch raus, dass wir als Schüler nicht devot sein müssen, um eine Transformation anzustoßen. Wir müssen uns nicht unbedingt total unterordnen, um etwas zu lernen.
Ja, und da möchte ich auch was dazu sagen, weil für mich ist es zum Beispiel, wenn du so von Komplimenten sprichst, ja, was du am Anfang gemacht hast, und ich glaube, da komme ich jetzt zu dem Punkt, wo es bei mir unangenehm wird. Und zwar kann ich das nicht ab, wenn man mich auf ein Podest packt oder denkt, ich habe jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein ganz normaler Mensch mit Fehlern und mit Freakflakes und mit allem. Ich meine, ich bin 30 Jahre in der spirituellen Szene, ich habe super viel gesehen, habe natürlich auch vielleicht eine Stunde länger praktiziert und das ist das, was ich teile. Und wir sind auf einer Ebene. Ja, und das ist halt das, was ich ganz wichtig finde, dass ich finde das genau das ganz furchtbar, wenn man an, auch mit meinen Lehrern in LA, ich würde nie eine Person davon auf ein Podest packen. Das sind Menschen, die liebe ich, die inspirieren mich, habe ich Hochachtung vor, aber es ist nicht, ich bin kein Fan. Ich finde Fan sein total furchtbar. Im Sinne, man kann jemanden inspirierend finden, aber man sollte nicht, ich habe manchmal, wenn Leute mich treffen oder so und auch mit Sicherheit andere, dass sie sagen, ich bin jetzt so aufgeregt und ich denke immer, da ist jemand schon, das finde ich schon ganz schwierig. Das ist etwas, womit ich null umgehen kann, weil ich irgendwie denke, ja, so. Und das ist, was LehrerInnen, das sollten wir nochmal, wir sollten Schüler nicht festhalten. Wir sollten sie nicht manipulieren und wir sollten gucken, dass wir einen gesunden Abstand haben. Man sollte immer Schüler ziehen lassen. Ja, vielleicht ist der Weg mit uns dann vorbei und dann kommen sie vielleicht mal wieder. Ja, ich möchte einfach ein ein Container sein, wo man hinkommen kann, wo man weiß, Madhavi ist immer pünktlich, ja, und Madhavi ist immer da, ich bin immer pünktlich, und Madhavi strukturiert und die kann mir ganz, ganz viel Energie vermitteln, wie ich sie kreiere, weil es ja nicht das, was ich mache, ja, das ist ja auch das, ich bin ein Werkzeug, ich vermittle das und habe natürlich auch, was man sagt, so, ich habe Lehrer, und mit denen kommuniziere ich, auch wenn sie tot sind. Ich habe einige Lehrer, die tot sind, mit denen ich aber kommuniziere. Und ich glaube daran, dass die im Äther sind und mit, dass wir, ich meine, Guru Jagat gibt mir ständig irgendwelche Sachen und treibt mich an und macht. Das hat sie schon gemacht, als sie gelebt hat und jetzt ist es noch schlimmer. Und es ist aber auch gut. Und das ist einfach die Verbindung, die wir hatten. Und mich immer wieder anzukurbeln und zu gucken, okay, Madame, hier nochmal. Und jetzt machst du eine Kundalini-Yoga-Ausbildung. Jetzt, ne, also ich biete jetzt auch eine an. So, ich meine, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, wenn sie nicht gesagt hätte, also ich meine, vor 20 Jahren haben mich schon Leute gefragt, kannst du eine Yoga-Lehrer-Ausbildung anbieten? Und ich gesagt, ich werde nie im Leben das machen. Ja, und solche Sachen halt. Und es ist gut, wenn man solche Lehrer hat, die einen auch triggern und die man auch nicht immer gut findet. Weil da sollten wir auch so ein bisschen, die müssen euch nicht das Köpfchen streicheln, sondern können auch mal sagen, ist nicht gut. Das heißt aber nicht, dass sie gemein sein müssen. Ja, das ist auch nochmal was. Habe ich jetzt irgendwas beantwortet, was du gefragt hast?
Oder nicht? Du bist sehr hellsichtig und nimmst immer die nächste Frage schon vorweg und beantwortest sie aus Höflichkeit und vielleicht auch Zeitdruck gleich mit. Madhavi, das ist wunderbar. Ich will dich noch eine letzte Frage fragen. Und zwar bist du sehr großzügig mit allem, was du weißt und dir selbst beigebracht hast, gelernt hast. Und hast jetzt ein Buch auch wieder geschrieben. Und erzähl uns noch etwas über dein neues Buch. Das gibt es, glaube ich, seit Herbst.
Ja, das ist Plant-Based Wisdom. Kann man das sehen? Ich habe mir gedacht, und das war tatsächlich auch Guru Jagat dir gesagt, okay, wir schreiben jetzt ein neues Buch und dann machst du es mal über Öle. Und dann dachte ich so, oh, okay. Und ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich dachte, ich bin ja immer der Meinung, für all das, was ich mache, muss es irgendwie was Schönes geben. Ja, also das war bei der Makrobiotik so, wo 2-3 Fehlerchen drin sind, weil irgendwie, ja, also dann fehlt da mal Wasser im Rezept und so. Ich glaube, jeder, der ein Kochbuch geschrieben hat, weiß das. Immer mal im Rezept was fehlt. Und dann habe ich, mir war es wichtig, ein modernes, cooles Buch zu schreiben, was man gerne in die Hand nimmt, wo man sagt, ich möchte Wissen vermittelt bekommen, ich möchte aber auch nicht unbedingt jetzt studieren, bevor ich das Buch lesen kann, weil letztendlich ist es, für mich ist es immer ganz wichtig, alles, was ich mache, so alltagstauglich wie möglich zu machen. Ja, ich weiß noch, als ich mein makrobiotisches Buch geschrieben habe, da hat meine Lektorin hat dann erstmal gesagt, so, jetzt müssen wir alles erstmal runterbrechen, dass die Leute das irgendwie verstehen. Und dann dachte ich, okay, gut. Und jetzt in diesem Buch auch. Ich will die Dinge in all meinen drei Büchern, ist es so alltagstauglich wie möglich, so dass jemand mit einem Beginners-Mind daran geht und sagt, oh, ich verstehe mal, Madhavi. Die ist nicht so hochgestochen, sondern die ist ganz normal und ich kann das nachvollziehen, was sie hier schreibt. Ich verstehe das und ich kann das umsetzen. Ja, ich kann das umsetzen. Und in diesem Buch, das ist einfach ein Buch über ätherische Öle, wo einfach erstmal der Hintergrund drin steht, dann werden einzelne Öle beschrieben, dann natürlich die Sicherheit, wie man sie anwendet, verschiedene einzelne Öle, gibt unheimlich viele Rezepte, auch Bomben für, ich glaube, die Toilette habe ich reingemacht oder für irgendwie, also so Sachen, die man braucht. Ja, ich meine, wer will, dass seine Toilette stinkt? Ja, und das kann man auch machen, ohne dass man so einen komischen Stein da reinmacht, der eklig stinkt und wahrscheinlich krebserregend ist. Und das war mir wichtig, einfach Menschen zu berühren und einfach zu inspirieren, ätherische Öle mehr ins Leben zu lassen, weil sie sind für mich so ein großartiges Werkzeug, um so eine Selbstbestimmtheit zu kreieren. Statt irgendwie zu sagen, ich greife jetzt zum Glas Wein, kann ich sagen, ich habe jetzt zwei Öle, die trotzdem das machen, ja, weil sie mein Gemüt wieder anheben oder mich einfach wohlig fühlen lassen, umarmt fühlen lassen. Und das, ja, darüber geht es in meinem Buch, ist eigentlich ein Leitfaden sozusagen, besonders für Anfänger, aber auch natürlich Leute, die schon ihre Öle haben und das schon länger machen. Ja.
Wunderbar. Und das können wir einfach ganz normal im Buchhandel
überall am Buchhandel. Das ist ja so eine Sache, ne, mit dem Buchhandel. Es ist immer so frustrierend. Und alle, die einen Buchladen haben, also die kleinen Buchläden, die ich mag, die haben alle mein Buch. Und dann bin ich natürlich jetzt alles, was ich schreibe, letztendlich alles, was ich mache, ist halt nicht so Mainstream. ist ja immer so ein bisschen on the edge und ich bin jetzt auch nicht so eine Mainstream-Tante, war auch nie mein Bestreben. Und dann findest du es nicht bei Dussmann und dann bin ich total frustriert, dass es nicht bei Dussmann ist und ich irgendwie denke, so, wir hatten doch besprochen, dass es bei Dussmann ist und irgendwie, vielleicht ist es jetzt bei Dussmann, aber das macht mich dann schon manchmal traurig, dass ich, dann wünschte ich mir schon manchmal, dass ich ein bisschen mehr Mainstream bin, dass es halt bei Dussmann liegt, damit es halt mehr Leute erreicht, aber es liegt halt in den schönen kleinen Läden, die wir alle gerne mögen. Man kriegt es überall. Wenn man es bestellt, wahrscheinlich bestellt, man kann es vorbestellen, bestellt es im Buchladen vor. Ich finde in Berlin Ocelot ganz großartig, darf man das sagen, und versucht es im Buchläden zu bestellen, weil es dann kommt es auch in die Buchläden und nicht nur beim großen A. Ja.
Kannst du uns als allerletztes abschließend noch so 3 Geheimtipps von dir verraten, wie wir mit so Winterblues umgehen, was wir machen können, wenn wir den Kopf hängen lassen oder wenn wir das Gefühl haben, es geht gar nichts voran und wir werden noch 100.000 Jahre in Pandemie leben?
Kalte Dusche, erster. Jeden Tag, jeden Morgen kalte Dusche. Habe ich auch einen Podcast zu, vielleicht kannst du dir verlinken. Ich kann den Link schicken. Die kalte Dusche ist so wichtig und das hält mein Gemüt so hoch. Na klar, habe ich auch mal einen schlechten Tag. Kalte Dusche ist das A und O und das ist wirklich eine kalte Dusche. Hier in Berlin haben wir zum Glück eine kalte Dusche. In LA war ich super frustriert, weil es so lauwarm war. Da dachte ich so, ist nicht so das. Aber kalte Dusche ist unfassbar gut. Dann kann ich euch auf jeden Fall auch raten, so viel Pranayama wie möglich zu machen. Pranayama. Und dann bewegt euch. Ihr solltet einmal am Tag schwitzen. Also schwitzen, viel Pranayama und kalte Dusche. Am besten von unten nach oben. Ja, erst kalte Dusche, dann viel Pranayama und dann bewegen.
Danke für dieses herrliche Gespräch.
Dankeschön. Hab einen ganz schönen Tag. Bis dann.
Und wenn du jetzt mit der wunderbaren Madhavi meditieren willst, dann geh auf Yoga Easy mit dem yogaeasy.de/podcastgutschein. Danke, dass du den Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen. Und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.